Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Heute geht es um den Roman In guten wie in schlechten Tagen von der amerikanischen Autorin Tayari Jones. Auf das Buch bin ich aufmerksam geworden, weil Barack Obama es im vergangenen Sommer auf seiner Leseliste hatte. Da stellt er mal vor, welche Bücher ihn gerade interessieren und welche Bücher er wichtig findet. Und auf dem Klappentext der deutschen Ausgabe steht ein Zitat von ihm. Dieser Roman über eine große Liebe hat mich zutiefst bewegt. Irgendwie habe ich bei den Obamas den Eindruck, so wie man die miteinander erlebt hat, das sind zwei, die wirklich was von der Liebe verstehen. Und spätestens seitdem Michelle Obama in ihrer Autobiografie auch noch erzählt hat, dass sie auch eine ganze Reihe Probleme hatten und nicht alles glatt gelaufen ist, hat man das Gefühl, das sind zwei, die sind gut miteinander und die haben eine Idee davon, wie es geht. Und deshalb hat mich dieses Zitat durchaus neugierig gemacht. In guten wie in schlechten Tagen ist schon der vierte Roman von Tayari Jones. Und es ist der erste, der jetzt auf Deutsch vorliegt. Das Buch hat die 48-Jährige im vergangenen Jahr sozusagen über Nacht zu einer der bekanntesten Autorinnen der USA gemacht. Und das nicht nur, weil es eine sehr zeitgemäße Liebesgeschichte ist, sondern auch deshalb oder vermutlich gerade deshalb, weil Jones einiges über den Rassismus im amerikanischen Justizsystem erzählt. Mein Freund und ich haben es beide gelesen und es ging uns ähnlich. So die ersten paar Seiten mussten wir uns an den Sound von Jones gewöhnen, aber dann hat sie uns mitgerissen. Es geht um ein junges Paar aus den Südstaaten, Celestial und Roy Jr. Die beiden gehören zur aufstrebenden afroamerikanischen Mittelschicht in Atlanta, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Georgia. Sie sind Anfang 30 und seit knapp anderthalb Jahren verheiratet. Und wie kurz das ist, wird Celestial im Lauf des Buchs mit den Worten beschreiben, ich kämmte mir gewissermaßen noch den Reis aus dem Haar. Sie fertigt als Künstlerin Puppen, die sehr lebensecht wirken und ihre Karriere steht an der Schwelle zum Durchbruch. Sie kommt, wie Autorin Tayari Jones selbst auch, aus einer wohlhabenden Familie. Celestials Mutter hat eine hohe Position bei der Schulbehörde und der Vater war erst Lehrer und ist dann mit einer Erfindung, in der es sich um Orangensaft dreht, richtig reich geworden. Roy kommt dagegen aus einem Arbeiterhaushalt in Louisiana und er hat mit einem Stipendium studiert. Er ist ein schlauer Kopf und er hat Schnackerqualitäten, die seiner Karriere als Handelsvertreter zugutekommen. Das erste Mal sind sich die beiden schon mit 19 begegnet, denn Roy hat mit Andre studiert und das ist Celestials bester Freund, mit dem sie quasi aufgewachsen ist. Sie wird sich später so an diese erste Begegnung mit Roy erinnern. Damals betrachtete er sich als Playboy und ich war selbst mit 19 niemand, mit dem man spielte. Roy ist auch jetzt noch jemand, der gern flirtet, was dazu führt, dass die junge Ehe durchaus schon einige Aufs und Abs hinter sich hat. Jetzt fahren die beiden gemeinsam nach Louisiana, um Roys Mutter und seinen Stiefvater zu besuchen. Das wird eine eher sperrige Begegnung, denn Roy ist für seine Mama Olive immer noch Little Roy und Celestial ist ihr irgendwie suspekt. Und weil Roy das schon weiß, hat er diesmal ein Hotelzimmer gebucht, was die Situation dann auch nicht wirklich entspannt, weil Olive natürlich total beleidigt ist, dass die beiden nicht bei ihnen übernachten wollen. Ohne jetzt das Klischee von der nervigen Schwiegermutter bemühen zu wollen, was ich übrigens selbst nie erlebt habe, bin ich ziemlich sicher, dass viele Frauen in aller Welt da Situationen kennen, die nicht ganz spannungsfrei sind. Und das fängt Jones hier in dieser Geschichte mit viel Sinn für Komik ein. Aber das führt vor allem auch zu dieser Nacht im Hotel und die wird Roy und Celestial zum Verhängnis. Denn Roy wird bezichtigt werden, dort ein Verbrechen begangen zu haben. Sie wissen natürlich beide, dass er unschuldig ist und Celestial geht eigentlich bis zum Prozesstag davon aus, dass sie den Gerichtssaal mit Roy an ihrer Seite verlassen wird. Sie malt sich das fast schon aus, wie sie zurück im coolen Atlanta allen erzählen, dass, Zitat, in Amerika kein schwarzer Mann wirklich sicher ist. Und in ihrem Kopf hat das noch die Qualität einer Horrorgeschichte, die das Zeug zum dramatischen Party-Talk hat. Und dann stellt sich genau das heraus, dass in Amerika kein schwarzer Mann wirklich sicher ist. Roy wird zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt und Celestial sieht, wie ihr Mann von Tränen geschüttelt abgeführt wird und sie ist selbst erschlagen und ihr wird bewusst, Bei seiner Entlassung wären wir 43. Ich hatte nicht die leiseste Vorstellung, wie ich in diesem Alter sein mochte. An dem Punkt habe ich erwartet, dass jetzt eine heroische Geschichte folgt. Liebende Frau kämpft für unschuldigen Ehemann, Justizdrama, Liebesdrama und dann bitte ein Happy End. Aber dann wird ziemlich schnell klar, das hat überhaupt nichts mit der afroamerikanischen Realität zu tun. Celestia setzt sich durchaus für Roy ein, aber vor allem dadurch, dass ihre Familie einen befreundeten Anwalt beauftragt, der versucht, das Verfahren nochmal aufzurollen. Und ihr bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu warten. Und was sie dabei überhaupt nicht erwartet hat, ist die fürchterliche Einsamkeit, die sie überfällt. Das Leben hat irgendwie seine Unschuld verloren, denn sie hätte einfach nie, nie, nie gedacht, dass ihnen sowas passieren könnte. Und genau damit machte Yari Jones die Geschichte auch zu einer universellen Geschichte. Was kann Liebe aushalten? Man fragt sich unwillkürlich, was könnte ich aushalten? Und dann fühlt sich diese Frage schon nach einem Zeichen weinerlicher Illoyalität an, weil der Mann im Gefängnis ja gar nicht erst den Luxus hat, sich diese Frage zu stellen. Und bevor jetzt jemand von euch die Augenbrauen hebt und sagt, jetzt eigne dir nicht schwarzes Leiden an und mach daraus keine banale Liebesgeschichte, kann ich euch vergewissern, dass Jones natürlich eine Geschichte über Rassismus erzählt, aber dass sie ganz bewusst zur Identifikation einlädt und dass sie auch sehr deutlich und bewusst eine Liebesgeschichte erzählen möchte. Im Original heißt das Buch An American Marriage, eine amerikanische Ehe. Und Jones hat in einem Interview erzählt, dass sie erst dachte, das klinge nach einem weißen mittelalten Ehepaar aus Connecticut, das kurz vor der Scheidung steht. Aber dann hat sie im Gespräch mit ihrer Verlegerin entschieden, dass das Gefühlsleben eines weißen Paares im kleinen Connecticut keinen größeren Anspruch hat, verallgemeinerbar zu sein, als die Gefühle, die in der amerikanischen Ehe von Roy und Celestial auftauchen, weil es eben um universelle Gefühle geht. Jones erzählt die Geschichte vor allem aus den Perspektiven von den beiden. Mal in Briefen, mal in inneren Monologen, mal in Gesprächen mit anderen, die sie über ihre Situation führen. Was ich wirklich als besonders empfunden habe, ist, wie mich das Buch ins Schwanken gebracht hat. Wie ich in einem Moment ganz eindeutig Roy zustimme und im nächsten Kapitel dann ganz bei Celestial bin, obwohl ihre Haltungen oft wirklich nicht miteinander vereinbar sind. Das Magazin New Yorker hat das so beschrieben, Zitat, keiner ist im Recht, doch niemand trägt eine Schuld. Bevor ich euch eine Passage vorlese, die mir vermutlich auf immer in Erinnerung bleiben wird, möchte ich euch noch kurz erzählen, wie Tayari Jones auf diese Geschichte gekommen ist. Das hat sie nämlich in einem Interview im Fernsehsender CBS erzählt, das ich auf YouTube gefunden habe. Jones hat in Harvard über die unfassbar hohe Zahl der Inhaftierten in den USA recherchiert. Und als sie dieses Buch schrieb, waren gemessen an der Bevölkerungszahl nirgends auf der Welt so viele Menschen im Gefängnis wie in Louisiana. Dort sind dreimal so viele Leute inhaftiert wie im Iran und zehnmal so viele wie bei uns. Für alle, die das interessiert, stelle ich euch mal drei Links in die Beschreibung, weil ich das wirklich unglaublich fand. Seit vergangenem Jahr liegt Oklahoma sogar noch vor Louisiana und ihr könnt euch vorstellen, was das über die gesamte Zahl der Inhaftierten in den USA aussagt. Mich hat das auch bewegt, weil ich 2007 einen Mann interviewt habe, der in Georgia im Todestrakt saß, Troy Davis. Alles deutete darauf hin, dass er verurteilt worden ist aufgrund von Falschaussagen, von denen die meisten widerrufen wurden und die zum Teil als erzwungen gelten. 2007, als wir miteinander gesprochen haben, saß er bereits 16 Jahre im Todestrakt und hat immer daran festgehalten, dass er unschuldig ist und es gab tatsächlich auch massive Zweifel an seiner Schuld. Und nichtsdestotrotz ist Troy Davis 2011 hingerichtet worden. Das wird jetzt zu weit führen, das hier noch weiter zu vertiefen, aber ich musste einfach beim amerikanischen Süden daran denken. Die ganz konkrete Idee zu Roy und Celestial ist Jones aber in einer Shopping Mall in ihrer Heimatstadt Atlanta gekommen. Da hat sie nämlich zufällig gehört, wie ein Paar miteinander gestritten hat und als sie die Sätze auffing, konnte sie auch nicht mehr weghören. Der Mann hieß Roy und Jones hat gehört, wie die Frau gesagt hat, Roy, du weißt, du hättest keine 7 Jahre auf mich gewartet. Und Jones erzählt in dem Interview, dass sie den Mann natürlich nicht kannte, aber dass sie sich ziemlich sicher war, die Frau hatte recht. Und dann habe der Mann gesagt, Wovon redest du? Dir wäre das doch überhaupt nicht erst passiert. Und damit hatte Jones dann ihr Paar im Kopf und hat sie Roy nach dem Mann und Celestial genannt. Okay, jetzt aber endlich ins Buch. Das Gefängnis hat jede Menge Magazine abonniert, vor allem Magazine, die von einem schwarzen Publikum gelesen werden. Darunter ist auch das Monatsmagazin Ebony. Das hat übrigens der deutsche Hans-Jürgen Massaquois mit herausgegeben. Den kennen vielleicht einige von euch durch seine Autobiografie Neger, Neger, Schornsteinfeger. Ein Buch, in dem Massaquois über seine Jugend als schwarzer Junge in Nazi-Deutschland geschrieben hat. So, und in Ebony steht jetzt ein Artikel über Celestial, ein Porträt über sie als Künstlerin. Roy hat das noch gar nicht gesehen, aber seine Mutter Olive erzählt ihm davon. Und er ist irgendwie stolz auf seine Frau, kann es aber gleichzeitig nicht fassen, dass sie ihm nichts davon erzählt hat. Und ich möchte euch jetzt den Brief vorlesen, mit dem Celestial versucht, ihm das zu erklären und auch versucht, sich zu rechtfertigen. Lieber Roy, ich muss wohl berühmt sein, wenn es sich bis nach Erlo, Louisiana rumgesprochen hat. Ich schätze, die gesamte Negro Nation hat Ebony abonniert. Ich weiß nicht, ob du den Artikel gesehen hast, aber selbst wenn, lass es mich dir erklären. Und falls du ihn nicht gesehen hast, möchte ich, dass du genau verstehst, wie es dazu gekommen ist. Ich habe dir erzählt, dass meine Puppe bei einem Wettbewerb des National Portrait Museum gewonnen hat. Was ich dir nicht erzählt habe, ist, dass es sich bei dem Porträtierten um dich handelt. Deine Mutter hatte mich um eine Puppe gebeten, die nach einem Babyfoto von dir gestaltet werden sollte. Dem Schwarz-Weiß-Bild aus dem Fotostudio, das in deinem Kinderzimmer hängt. Ich versprach ihr, eine zu machen und habe 3 Monate daran gearbeitet, das Kinn richtig hinzubekommen. Sie hat mir sogar dein Original-Outfit zur Verfügung gestellt. Es war surreal, der Puppe die Kleider anzuziehen, die deine Mutter für ihren Enkel vorgesehen hatte. Um ihm zu erklären, wie die Puppe im Museum gelandet ist, statt bei Olive, muss Celestial dann noch etwas weiter ausholen. Sie fährt in dem Brief fort. Seitdem du fort bist, haben meine Mutter und ich wieder mehr Zeit miteinander verbracht. Anfangs, damit ich nicht allein im Haus war, aber mittlerweile besuchen wir uns wie Freundinnen, reden und trinken Wein. Manchmal übernachtet sie sogar hier. Eines Abends erzählte sie mir, wie es sie und ihre Familie nach Atlanta verschlagen hatte. Die Geschichte war lang und ich war müde, aber jedes Mal, wenn ich kurz davor war einzunicken, stupste sie mich wieder an. Es begann damit, dass meine Mama noch im Kinderwagen lag und von Nana zum Einkaufen mitgenommen wurde. Weil meine Großeltern viele Dinge benötigten, aber nur wenig Geld hatten, war Einkaufen immer anstrengend. Manchmal ließen sie im Gemischtwarenladen anschreiben, was für meine Großmutter demütigend war. Und du weißt ja, wie schnell man in eine Schuldenspirale geraten kann. Während Nana im Laden zu überschlagen versuchte, wie sie mit möglichst wenigen Lebensmitteln die ganze Familie versorgen könnte, kam eine weiße Frau mit ihrem Kind rein. Meine Mutter redet schlecht von diesen Weißen und schildert sie in allen Einzelheiten, als könnte sie sich tatsächlich an sie erinnern. Sie sagt, dass sie heruntergekommen waren, nach Mottenkugeln rochen und dass das kleine Mädchen nicht mal Schuhe getragen habe. Wie auch immer. Das kleine Mädchen zeigte auf meine Mutter im Wagen und rief, »Guck mal, Mami, ein Babyhausmädchen!« Das brachte für meine Großmutter das Fass zum Überlaufen. Am Ende des Monats packte die Familie ihre Sachen und zog nach Atlanta, wo sie beim Bruder meines Großvaters unterkam, bis mein Opa Arbeit fand. Aber das Entscheidende ist, in diesem Moment, in dem Laden, war meine Mama ein Babyhausmädchen. Und das hat meine Großeltern letztendlich zum Umzug bewogen, diese schiere Unausweichlichkeit. Ich muss sagen, ich habe selten etwas gelesen, was so gut zeigt, wie sehr für manche Kinder der Weg vorgezeichnet ist. Celestia erzählt Roy dann von einer Situation, als sie einen kleinen Jungen gesehen hat, der aussah wie er. Und eine Stimme in ihrem Kopf hat in dem Augenblick gesagt, ein Babyhäftling. Es kommt ihr vor wie die gleiche Unausweichlichkeit. Ein schwarzer Junge wird später ein Häftling werden. Und das bekommt sie dann nicht mehr aus dem Kopf. Deshalb beschließt sie, diese Puppe zu machen. Und sie schreibt weiter. Ich zog der Babypuppe die Latzhose aus und verwendete gewachste Baumwolle, um ihr daraus winzige Sträflingshosen zu nähen. Der Puppe diese Kleidung anzuziehen, war genauso schwer wie sie zu nähen, aber es schien mir sinnvoll. In den Babysachen war sie nur ein Spielzeug gewesen, in der neuen Variante war sie Kunst. Das ist die Puppe, die den Wettbewerb gewann. Es ist mir schrecklich unangenehm, dass du es von deiner Mutter erfahren hast und nicht von mir. Als ich auf der Bühne interviewt wurde, habe ich nicht von dir erzählt. Ich wurde nach meiner Inspiration gefragt und ich habe über meine Mutter als Babyhausmädchen und über die Machenschaften einer rassistisch geprägten Gefängnisindustrie gesprochen. Was mit dir passiert, ist so persönlich, dass ich es nicht in der Zeitung lesen wollte. Ich weiß, dass du verstehst, was ich meine. Deine Celestial. So, das war's für diesmal. Tayari Jones' Buch »In guten wie in schlechten Tagen« ist im Arche Verlag als Hardcover erschienen. Es ist übersetzt worden von Britt Soman-Jung, hat 352 Seiten und kostet 22 Euro. Ich freue mich, wenn ihr weiter bei Feiste Bücher reinhört und wenn es euch gefallen hat, den Podcast anderen, die gern lesen, empfehlt. Wenn ihr Gedanken dazu habt oder Anregungen oder mir sagen wollt, Mensch, das war jetzt aber echt zu lang, schreibt mir eine Mail an feistebücher@gmx.de. Am besten macht ihr euch ein kostenloses Abo bei iTunes, Spotify und ich hoffe, das Ganze läuft auch bald bei dieser. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn die nächste Folge live geht.